Herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Episode Cardio macht dünn. Bela ist back. Bela, wir sind wieder hier in unserem Dreier-Trio versammelt. Ja, dann starten wir heute mal ein bisschen anders. Und zwar, Bela, wie geht's dir? Fühlst du dich wieder ready? Bist du wieder gesund? Geht's los?
Ja, ich bin wieder zurück. Freut mich auf jeden Fall auch diese Woche hier wieder auf dem Podcast dabei zu sein. Ich war letzte Woche krank, wie Ramon schon gesagt hat. 2 Tage hat es mich komplett, ja, ich würde sagen, hingelegt. Zum Glück wurde das eine Punktlandung für die WMBF Zypern letztes Wochenende, wo ich dann zum Glück am Start sein konnte. Dementsprechend geht es mir heute eigentlich auch ziemlich gut. Also heute ist der Mittwoch, 13. September. Bedeutet, wir sind jetzt heute den dritten Tag wieder zu Hause. Nach einer stressigen Heimreise, aber einem all in all guten Wochenende, ja, bin ich noch ein bisschen erkältet. Klar, diese Wettkampfwochenenden sind meistens relativ stressig, dementsprechend auch meist nicht so regenerativ, aber eigentlich alles im Rahmen. Ich habe das Training wieder voll aufgenommen, ich fühle mich soweit ganz gut. Und ich glaube, das fasst die ganze Lage momentan sehr, sehr gut zusammen. Also ich fühle mich wirklich, wirklich gut und ich glaube, dass diese Krankheit auf jeden Fall überstanden ist. Von letzter Woche. Yes. Ja, das soweit zu meiner Situation. Ich denke, wir werden später noch ein bisschen mehr auf das Wettkampfwochenende eingehen. Aber jetzt würde ich gleich das Wort weitergeben. Janis, wie geht's dir?
Ganz gut, ein bisschen müde irgendwie, aber ja, es ist, wie es ist.
Safe, ja, ich fühle mich auf jeden Fall auch. Mich hat so ganz, ganz leicht erwischt, glaube ich. Also ich bin nicht krank, das ist so der Ramon-Klassiker. Ich werde sehr oft, sehr selten so richtig, richtig krank, aber so ganz leicht angeschlagen. Ich habe so ein bisschen ein Kratzen im Hals. So ganz leicht spüre ich einfach so, dass nicht alles 100% ist. Ich werde jetzt heute wahrscheinlich einen zusätzlichen Rest-Day einbauen und dann sollte das eigentlich schon mir gut sein und kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Also ich fühle mich körperlich eigentlich sehr, sehr gut, bis auf, also der Energielevel ist völlig normal, bis auf so ein bisschen der Hals, der so leicht kratzig ist. Ich hoffe, dass nicht mehr draus wird, aber ich glaube, wenn ich heute ja hier wirklich ein bisschen runterfahre, dann am gegen Abend, anstelle von dem Training ins Training zu gehen, einfach ein bisschen entspanne, wird das, glaube ich, schnell wieder gut werden. Also ich bin da sehr, sehr zuversichtlich. Ich war sehr happy drüber, dass es mich nicht erwischt hat, als Bela so krank war. Ich habe mich das ganze Wochenende sehr gut gefühlt, trotz Reise in ein südliches Land, wo es auch warm ist, wo es überall Klimaanlagen hat, wo man auch mit Klima pennen muss, was ich verabscheue. Ich finde
Liebe
diese,
ist das Beste,
ich finde
Bro.
das so scheiße.
Wieso?
Weil ich so Angst habe, dass ich mich erkälte jedes Mal und es einfach so nicht, dann schwitzt, dann ist, hat man immer so warm irgendwie, aber die Haut fühlt sich so kalt an. Ich weiß, ich kann es nicht so richtig erklären. Ich finde es einfach so ein richtig ekelhaftes Gefühl, wenn so kalte Luft so irgendwie auf einem runterströmt.
Ja, du musst immer den Fan ganz runterstellen oder ausmachen. Und schon schön kühlen, bevor du schlafen gehst, dann kannst du die fast ausschalten teilweise.
Ja, das haben wir, aber dieses Mal war halt die Klima so nicht so eine Fineste Klima, wie man meistens
Ah,
so
okay.
in den Hotels hat, sondern die war halt gerade so oberhalb vom Bett positioniert, heißt auch auf der tiefsten Stufe hast du es halt
Ja, ist
richtig
unangenehm.
gut gespürt und ja, wahrscheinlich ist es irgendwas von dem, aber ja, konnte nichts anderes machen, weil ich habe es in der ersten Nacht probiert ohne, ich habe sie einfach abgeschaltet. Und ich habe geschwitzt. Ich konnte so nicht pennen. Irgendwann musste ich sagen, hey, ich schalte das Ding jetzt einfach ein, weil nicht zu pennen ist wahrscheinlich auch der falsche Hebel.
Ja, das war schon ein bisschen Abfuck, aber ich glaube, wenn Ramon sich ein bisschen mehr mit der Klimaanlage befasst hätte, hätte er auch gewisse Dinge verändern oder verhindern können, weil das Licht hat hier auch gestört, zum Beispiel von der Klima. Das konnte man ausschalten, und man konnte auch so Programme ein bisschen anders einstellen. Aber am Ende des
Also
Tages,
gerade gehst du jetzt direkt davon aus, dass ich das nicht eingestellt habe.
du hast das Licht zum Beispiel nicht ausgeschalten.
Ja, das
Und
nicht,
das
aber
war das
das.
Einfachste. Aber ja, es soll kein Angriff sein. Ja, am Ende des Tages ist mit Klima schlafen, finde ich auch immer nicht so geil. Also bin ich auf jeden Fall bei dir.
Yes. Ja, overall war es aber ein guter Trip. Also es war der Saisonauftakt für Team Chimrain WNBF Zypern. Der Grund, warum wir auch diesen Wettkampf angepeilt haben, ist relativ simpel. Und zwar, wir haben alle drei Athleten übernommen während der Prep. Und das war halt bei ihnen schon in der. Oh, jetzt muss ich mich kurz.
Es war bei Ihnen schon in der Saisonplanung drin, und dann haben wir dort eigentlich einfach weitergemacht. Also das ist das, was Ramon sagen wollte.
Genau, ja, und es waren alles Athleten, die das erste Mal auf die Bühne gehen. Dementsprechend, ja, ist das schon so ein bisschen ein spezielles Erlebnis, auch als Coach natürlich, die Leute da wirklich richtig so zu betreuen, weil klar, man weiß so, was auf einen zukommt, aber man weiß es halt am Ende des Tages doch nicht. So, bis man dann das erste Mal oben steht, das erste Mal halt ein Tan hat, das erste Mal laden, das erste Mal Salz tracken, Kalium tracken, einfach so all diese Dinge zu machen, das ist schon. Ja, was komplett Neues. Und ich denke, darum braucht es dann auch als Coach wirklich enge Betreuung. Die Leute musst du da wirklich sehr eng betreuen, unterstützen auf diesem Weg. Aber es hat auch wirklich sehr Bock gemacht und ich würde sagen, wir haben da auch ja, das sehr erfolgreich meistern können. Der Wettkampf war so semi-gut, wie man es halt so von WNBF-Wettkämpfen kennt, wenn sie nicht in der Schweiz abgehalten werden. Also ich finde die SNBF mit Abstand der beste WNBF-Wettkampf, auf dem ich jemals war. Ich habe gehört, Dubai sollte noch gut gewesen sein, aber das war so, hat so ein bisschen an Worlds oder irgendwelche andere WNBF-Shows erinnert. So ein bisschen trocken irgendwie. So. Und die Organisation war so, ja, semi-gut, würde ich mal so sagen. Also es hat einige Dinge gehabt, die halt nicht so die wir jetzt persönlich nicht so gemacht hätten, wie zum Beispiel die Einwaage von Bodybuilding, um abends um 8 zu machen, wenn am nächsten Tag um 8 Uhr das Training beginnt und dann noch eine 1,5 Stunden Verspätung zu haben, ja, ist dann halt wirklich nicht so optimal, wenn man dann vielleicht noch Meals essen sollte und irgendwie vor der Show noch gut schlafen sollte. Ja, aber sonst das Venue, also die Halle war sehr, sehr nice. Und wir hatten ja einen erfolgreichen Auftakt. Wir konnten einen ersten Platz in Figure Junior holen, einen zweiten Platz in Figure, einen dritten Platz in der sehr, sehr starken Men's Physique Klasse und einen zweiten Platz in Junior Bodybuilding. Die Klassen waren aber nicht so groß. Also die waren jetzt nicht extrem krass belegt, bis auf die Men's Physique Klasse. Die war sicherlich sehr, sehr umkämpft und auch sehr ein hohes Niveau, muss ich sagen, weil sehr viele Israelis von ja gekommen sind, die sehr gut waren und glaube ich auch, dass ihr Hauptwettkampf oder einen der Hauptwettkämpfe waren. Dementsprechend ja war die Konkurrenz da auch echt gut.
Ja, würde ich unterschreiben. Vor allem in der Men's Physik-Klasse war auch ein geiles Battle. Also die haben die auch wieder mal wirklich gerinst. Also die standen da Runde für Runde für Runde für Runde. Die mussten wirklich worken für ihre Show. Aber war wirklich ein geiles Battle dort.
Yes. Janis, wann hast du den Saisonauftakt mit deinem Team und wie viele Athleten sind bei dir momentan auf Wettkampf?
Evo Classic ist der erste, nimmt aber nur jemand teil. Ja, also ursprünglich waren es mal drei, aber zwei davon hatten es dann irgendwie terminlich, ging das nicht. Da hatten sie dann gar nicht erst angemeldet. Ja, aber bin sehr gespannt, wie das wird. Und sonst bei der SNBF sind es dann insgesamt vier.
Okay, sehr
Ja.
nice. Was hältst du grundsätzlich von Warm-up-Shows? Findest du das was Sinnvolles? Würdest du es nicht empfehlen? Was ist so dein Take zu Warm-up-Shows?
Kommt darauf an, was eine Warm-up-Show, wie definierst du das?
Also für uns war jetzt die Show ja 4 Wochen vor ja, dem ersten großen Wettkampf, die Evo Classic. Und das Ziel davon war einfach schon mal Stage Experience zu sammeln, Daten zu sammeln, was das Peaking angeht. Und das haben wir einfach mit einer Show kombiniert. Man könnte natürlich auch Probe laden, aber gerade wenn jemand hat, das erste Mal auf die Bühne geht, ich muss sagen, dass wenn du halt der erste Wettkampf vielleicht eine Evo Classic ist, eine ANBF ist und du das erste Mal auf die Bühne gehst, ist halt schon ein richtiger Flash dann. Es ist halt ein Riesenwettkampf, vielleicht dann einfach noch so ein bisschen eine Überforderung und ja, halt ist auch platzierungstechnisch natürlich eine ganz andere Liga. Also wenn du bei der Ivo in der Top 5 kommen willst, ja, musst du halt schon ziemlich stabil sein. Also
Ist
da,
so.
ja, das ist so ein bisschen, war so unsere Überlegung, war das auch das erste Mal dieses Jahr, dass wir das gemacht haben. Und muss sagen, dass sich das eher halt für die Erfahrung so ausgezahlt hat. Man muss aber, glaube ich,
Ja.
schon denken, dass man oder sich schon bewusst sein, dass man schon ziemlich Zeit verliert durch so einen Wettkampf. Was ist so dein Take dazu?
Also ich habe das Jahr 2021 auch gemacht. Meine Warm-up-Show war da in der UK. Bei Classic Physique bin ich gestartet, MPC. Und das war auch, glaube ich, 4 Wochen vor dem ersten Hauptwettkampf. Und jetzt für mich, ich weiß nicht, also ich fand es ehrlich gesagt nicht so, ja, es war schon hilfreich bezüglich des Ladens, hätte man aber auch mit Probeladen wahrscheinlich rausfinden können vielleicht. Für mich war es halt nicht der erste Wettkampf, deswegen war ich auch nicht irgendwie, war nichts Unbekanntes für mich. Und ich fand den Aufwand halt schon recht groß, schon recht ein Stress. Und zumindest bei mir war es so, dass ich halt trotzdem eine gute Form haben wollte, halbwegs, 4 Wochen out. Und dann bist du halt, ja, keine Ahnung, dann schon relativ lange diesen tiefen State, wenn du nicht irgendwie wirklich halt noch 4 Kilogramm drüber bist. Und 4 Kilogramm drüber würde ich mich halt auch nicht gerne auf die Bühne stellen. Kann man machen, aber ich würde es halt nicht gerne machen bei mir selber. Darum, für mich persönlich, ich werde es wahrscheinlich nicht mehr machen.
Aber ich
Ich würde
denke,
dann
dass.
lieber die Wettkämpfe so wählen, dass sie halt nah genug aneinander sind. Dann kann ich gerade von Wettkampf zu Wettkampf dann halt Verbesserungen gerade implementieren und bin dann aber schon ready für alle. Auch das Geld, das kostet ja auch, dorthin zu gehen, war nicht günstig. Beim MPC ist es sauteuer gewesen. Das hat mich alleine der Wettkampfteilnahme und solches Zeug, Tan und so, hat mich etwa Tausende gekostet. Da haben wir noch keinen Flug, kein nix. Und es war auch niemand Backstage bei mir, weil das hätte nochmal irgendwie 300, 400 gekostet. Nur ein Backstage-Pass und so. Das war insane teuer. Also jetzt für mich, nein. Aber ich finde es gut, wie du sagst, weil nur schon das Casting bei der Evo hat auch der Athlet, der dort war, von mir auch gemeint, so, es hat ihm gut getan, mal auf der Bühne zu stehen, einfach mal so das Gefühl zu haben, zu merken, hey, okay, es ist einfach keine Ahnung, halt, weil er war schon auch nervös. Das nimmt schon ein bisschen Nervosität. Also ich finde, wenn du das erste Mal einen Wettkampf machst und dir den Aufwand und die Zeit und das Geld wert ist, finde ich das eine gute Sache grundsätzlich. Also
Ja, ich
so
habe auch das
allgemein finde ich
Gefühl,
es gut.
wenn du das erste Mal machst, ist natürlich schon ein großer Unterschied. Ich meine, du hast dann, als du das gemacht hast, hast du eine oder zwei Seasons schon gemacht
Zwei,
davor?
vor davor schon zwei, ja.
Zwei Seasons davor. Und ich meine, du weißt, wie das alles abläuft. Aber wenn halt jemand das erste Mal macht, nur schon, wie du auch sagst, so aus einer Nervosität, aus einer Druckperspektive, glaube ich, wird es dir gut tun, wenn du so eine Show machst, wie jetzt zum Beispiel die WMF Zypern. Also ich möchte die Show jetzt hier auch nicht gut reden. Wie gesagt, da waren viele Dinge, die uns auch wirklich genervt haben. Aber dort gehst du halt mit viel weniger bis keinem Druck in die ganze Sache rein. Also das hat man auch gemerkt. So die ganze Stimmung am Wochenende war extrem locker, so es war entspannt und auch die Leute haben wirklich so eine gute Zeit gehabt. Es war jetzt nicht so dieser Leistungsdruck vorhanden, der jetzt zum Beispiel bei einer Ivo wirklich so den Raum füllt. Das merkst du dort auch. So, die Leute gehen mit einer ganz anderen Einstellung an die ganze Sache ran. Und ich glaube, dass du da halt quasi dann dieses erste Mal on stage, dieses erste Mal Farbe, dieses erste Mal aufpumpen, erste Mal Carb-up etc. etc. alles halt schon mal erledigt hast oder erlebt hast, das kann schon einen großen Unterschied machen.
Denke ich auch, ja. Also für mich eben wäre es wahrscheinlich nichts, weil für mich war der Druck auch genau gleich etwa. Ich war auch bei der Warm-up-Show, habe ich einen rechten Druck gespürt und bei der Hauptshow war der Druck, der hat mich fast gebrochen. Aber war wirklich ganz, ganz schlimm. Obwohl ich eine Warm-up-Show gemacht habe, es hat mir gar nichts gebracht. Also für bei mir jetzt, das ist halt ganz eine andere Situation halt.
Ja,
Bei
voll.
mir war der Druck halt die Form. und nicht irgendwie überhaupt mal mit dem ganzen Wettkampfprozess vertraut zu sein. Also, ich sage mal so, wenn du eh schon quasi einen Probeladen einbaust, du hast dich eh in der Regel, wenn es sich irgendwie machen lässt, es gibt auch Fälle, wo du halt irgendwann, keine Ahnung, hast irgendwie irgendwie 4 Wochen oder so Reserve eingeplant und davon gehen 4,5 sogar drauf für Krankheitenzeug. Dann kann es halt sein, dass irgendwann das Probeladen vielleicht einfach weggelassen wird, aber in der Regel mache ich das. Und wenn du das gerade machst und es jetzt nicht so ein Riesenaufwand für dich wäre oder du findest es okay, dann gerade das zu nutzen, gerade einen richtigen Wettkampf zu machen, um auch noch diesen anderen Teil noch ein bisschen mitzubekommen, finde ich eine gute Sache.
Ja, also ich glaube auch, die Athleten waren wirklich, Athleten und Athletinnen waren sehr happy, dass sie es gemacht haben. Also ich glaube gerade, wenn du halt das erste Mal auf die Bühne gehst, ich meine, bei dir war es sowieso, der Leistungsdruck ist ja nicht daraus entstanden, dass du nicht wusstest, was auf dich zukommt, sondern
Nein,
ja,
ich,
weil einfach die
ja.
Erwartungen an dich sehr hoch waren, und du dem gerecht werden wolltest. Und das ist ja für die meisten nicht so der Fall. Und ich kann mich einfach an letzte Saison erinnern. Wir waren der erste Wettkampf von der ANBF. Der war so ein bisschen unser Warm-up-Wettkampf oder einfach der erste Wettkampf. Und das war halt eine große Show und sehr gute Competition. Und dann kann es halt auch sein, wenn du halt nicht so gute bist. Und wenn das erste Mal auf die Bühne gehst, die Wahrscheinlichkeit mit dem Niveau, das es jetzt langsam gibt, dass du beim ersten Wettkampf wirklich was komplett abreißt, ist echt nicht mehr so hoch, weil es gibt immer Leute drin, viele Leute, die das zweite, das dritte Mal competen und scheiße gut sind. Dementsprechend, ja, denke ich, dass halt dann das Risiko auch da ist, dass du halt hart enttäuscht wirst. Klar musst du dich irgendwo auch auf das einstellen, aber wenn du halt dann an den ersten Wettkampf gehst, ins Line-up stellst, dich nicht in die Top 10 kommst und dich direkt wieder verpissen kannst, ist dann irgendwie schon auch nicht so ein geiles Gefühl, glaube ich.
Ja, ich denke auch so, was ich den größten Benefit auch finde, ist jetzt nicht mal unbedingt der. Meine Gäste sind halt nicht gar nicht nervös vor dem Wettkampf, auch wenn es so was Unbekanntes ist. Meine, bei mir war es jetzt auch so, dass ich zumindest wegen dem Prozess an sich nicht nervös war. Das Einzige, was ich war auch nicht nervös vor der Bühne so wirklich. Es wäre der Druck. Das ist ein Unterschied für mich. So Druck ist das, oder das hast du schon Wochen davor. Das ist nicht so, dass du gerade aufgeregt bist und Herzklopfen hast so fest oder sowas. Aber wollte ich sagen, ja, das Posing. Ich glaube, viele Athleten unterschätzen einfach das Posing, wenn du halt 4 Wochen out wenigstens mal siehst, so, ey, du postest scheiße, du kannst die Posen nicht halten, weil du sie viel länger halten musst, als du das denkst und dass du vom Wettkampf vielleicht noch abgelenkt bist, du musst noch zuhören, welche Pose und so und dann vergisst du die Beine spannen und Bauch und dies und das. Dann bekommst du wie so einen Reality-Check, so, hey, dein Posing ist noch nicht gut genug. Wenn du es wirklich gut machen möchtest, dann musst du jetzt noch mal dir den Arsch reinklemmen und das wirklich auch durchziehen. Weil ich sag mal, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir ist beim Wettkampf-Coaching Posing ein sehr, sehr großer Teil.
Ja, es ist halt schlussendlich auch verdammt wichtig. Ja, und ich denke, schlussendlich, es gibt auch keinen Ort, wo die Leute es dann so ernst nehmen, das Posing-Feedback, wenn es halt dann auf der Bühne scheiße aussieht. So, du kannst
Ja.
10-mal sagen, so, ja, die Pose musst du noch korrigieren, das musst du noch korrigieren. Man denkt immer so, ja, bis zum Wettkampf habe ich das dann.
Mache ich noch, mache ich noch.
Aber wenn es dann am Wettkampf was nicht gut aussieht, oder auch zum Beispiel eins der großen Learnings war, wir haben einem Athleten gesagt, du darfst nicht alles 100% anspannen, die ganze Zeit. So, wirklich flexe einfach nur rein, spann nicht komplett durch die ganze Zeit. Es wird nicht gehen. Und er ist das erste Mal auf die Bühne gegangen, hat natürlich durchgespannt wie ein Ochse. Und er hat geschwitzt. Und wir haben gesagt, zweite Runde, er ist ihn zweimal on stage und dann ging es schon viel, viel besser. Man hat auch direkt gemerkt, allgemein die Confidence war schon viel besser und ich denke, das ist schon wertvoll.
Ich weiß einfach nicht, ich habe letztens das irgendwo, war das, ah, ich weiß nicht, wo ich das mitbekommen habe. Aber findet ihr, es gibt, ich weiß, was du meinst, aber findet ihr, es gibt Leute, die fragen so, ja, wie fest muss ich spannen? Ich weiß nicht, das geht auch nur angespannt oder nicht angespannt. Wenn
Ja,
du es
du musst einfach nicht.
danach kommt, nur noch, keine Ahnung, isometrische Maximalkontraktion. Das ist
Ja,
wirklich,
also
muss
das
einfach
reicht. Du
spannen.
musst nicht reindrücken wie ein Idiot, sondern du musst
Muss auch
einfach, du
gespannt
musst
sein, ja.
anspannen, ja.
Ja.
Du musst eigentlich wirklich nicht den Muskel richtig kontrahieren halt, dass es richtig aussieht,
Ja.
dass die Fasern durchkommen.
Jeden Fall.
Ja, aber auf jeden Fall war es ein richtig geiles Wochenende. Wir hatten auch eine gute Zeit und da merkt man auch so wieder so ein bisschen halt die deutsche Natural Bodybuilding-Szene oder einfach der Dachraum allgemein ist auch so verschwitzt. Also ich meine, so, weißt du, so an diesen Wettkämpfen, das sind einfach so ein bisschen Leute, die reden so ein bisschen miteinander, die machen so ein bisschen irgendwas. So, wenn du an der Ivo oder an der ANBF bist, das sind so die Coaches, das ist alles durchgeplant, die Leute sehen geisteskrank aus, haben einen perfekten Tan, perfektes Posing, da haben sich Leute draufgestellt, die haben einfach ein bisschen gepostet, haben ein bisschen ihre Meals gesnackt
Die
und
wussten
ja,
nicht, welche Posen kommen, die
sind dann halt nach links
hatten,
gedreht, einmal nach rechts
ja.
gedreht, die Side Relaxed hat
Oh
irgendwie
Gott.
ausgesehen. Klar, es ist nicht so, wie wir das machen würden, aber irgendwie, da sieht man halt schon wieder mal so, das Niveau im Dachraum ist schon langsam
Das stimmt.
geisteskrank. Also sehe ich
Ja.
nirgends so eine Professionalität, auch von, keine Ahnung, auch von First-Timern. Du bist das erste Mal auf der Bühne. Es
Ja,
ist
das
schon so der
stimmt.
Standard, dass halt die in Condition kommen, einen guten Tan
Ja.
haben, perfekt posen. Das ist so normal fast, nicht normal, aber halt sehr oft
Ich würde
sieht
schon
man.
sagen, dass es normal ist. Also wenn du dir einen guten Coach holst hier im Dachraum, dann wird es so sein. Das kann,
Ich
also
auch.
es gibt natürlich auch, zum Beispiel bei der SMF gibt es auch Leute, die sehen teilweise auch aus, als wüssten sie nicht, was sie machen. Aber die wissen es halt auch wirklich nicht, weil die sich keine Unterstützung geholt haben. Aber das generelle Level an Leuten ist extrem, extrem hoch.
Das stimmt.
Das war schon ziemlich krass. Ja, wir haben noch eine Frage von letztes Mal, die hier eigentlich genau perfekt reinpasst. Und zwar, wie viele Wettkämpfe würdet ihr als Newcomer empfehlen? Also wenn du das erste Mal auf die Bühne gehst, zum Beispiel jetzt Bela geht das erste Mal on Stage. Bei Bela ist sowieso noch ein bisschen was anderes. Ich meine, also Bela wird sowieso eigentlich nicht wie ein First-Timer sich verhalten, weil er einfach den Prozess schon irgendwie tausendmal gesehen hat jetzt. Aber trotzdem, was würdet ihr da so empfehlen an Wettkämpfen?
Also ich denke, Toni hat letztes Jahr ja, glaube ich, 5 gemacht oder 6, oder?
Und er hat gesagt, er findet es
Und
zu viel.
Toni hat sogar gesagt, es war zu viel, ja. Ich denke, dass der Sweet Spot für eine erste Season wahrscheinlich zwischen 2 und 4 liegt. Also ich
Ich
denke,
denke,
3 ist
zwei.
wahrscheinlich der perfekte
Ich
Punkt.
hätte auch gesagt, eine Warm-up-Show, zwei Shows, wo du wirklich in Condition kommen würdest.
Ich hätte gesagt, für einen First-Timer 2 richtige Shows. Es sei denn, die dritte kommt eine Woche nach der letzten zum Beispiel. Das fände ich so das optimale Szenario, plus minus, wenn du Show hast, 2 Wochen dazwischen, nächste Show, eine Woche dazwischen, letzte Show, fertig. Weil zu lange dort unten verbleiben, irgendwann ist es auch einfach nur noch. Ja, es zehrt halt einfach an einem. Also ich habe das einfach gemerkt, halt 2021, wo ich von der ersten bis zur letzten Show, was war den Abstand zwischen Essen, BF und
Lange.
WNBF Worlds? Ich glaube 3 Wochen.
Drei Wochen oder vier, drei, ich glaube
Ich glaube
drei.
drei,
Vier,
ja.
Bro. Ja?
Also nicht 4, ich glaube, es
Ja, ich
war
glaube drei.
ziemlich lange.
Ich bin ziemlich sicher, dass es drei waren.
Ich glaube auch, es waren drei. Es war der 16. November, glaube ich, so. Oder noch ein
Ja, und
bisschen
es waren auch
kleiner.
noch bei mir halt vor dem noch 4 Wochen zur UK. Also ich habe dann über ja, 7 Wochen, das sind 2 Monate, 3 Wettkämpfe gemacht. Und ich bin vom ersten zum zweiten Wettkampf, habe ich nicht mal so viel Fett verloren. Also das waren noch vielleicht 2 Kilo höchstens. Zwei. Also, und ich fand es zu lang, weil nach dem ersten hatte ich keinen Bock mehr. Nach dem ersten hat es mir abgelöscht, weil ich dachte so, fuck. Also, bis zum ersten habe ich richtig mich drauf gefreut und dachte so, geil. Habe mich nicht ausgemacht, nach dem ersten dachte ich so, ich würde am liebsten jetzt aufhören. So, weil nochmal 4 Wochen, dann nochmal 3 Wochen, das ist so, es geht noch ewig. Und das ist für mich so, ich fand es too much. Also, Ich habe auch letzten Mal, habe ich auch zwei First-Timer. Einer hat zwei Wettkämpfe gemacht, der andere drei. Und ich denke, also zwei bis drei wären das Optimum. Drei, wenn die Abstände genügend gering sind. Zwei, wenn die Abstände ein bisschen größer sind. Vier, denke ich, ist für First-Timer aus meiner Sicht wahrscheinlich ein bisschen too much.
Aber ich denke, es gibt sicher auch First-Timer, die können 4 Shows machen. Das ist halt auch so
Safe, ja,
individuell. Also wir haben
klar.
jetzt auch Leute, die sind First-Timer und da denkst du nicht, dass die First-Timer sind.
Ja.
So, das ist halt so. Drum, ich würde auch sagen, dass ich denke, wir sind alle der Meinung, so zwischen 2 und 4 wird irgendwo für die meisten Leute der Sweet Spot sein. Oder was gut ist, denke ich.
Also ich kann es abschließend sagen, so alles, was du in etwa einem Monat machen kannst an Shows, das ist meiner Meinung nach das Optimum. Und wenn das zwei sind, dann sind es zwei. Und wenn es drei sind, sind es drei. Vier in einem Monat, das heißt, dass du Woche auf Woche Shows hast, dann ist auch noch okay. Ich finde, auf zu lange diesen Zustand verbringen, ist für viele dann halt irgendwann,
Aber
ja.
ich glaube auch 4 Shows back to back to back to back sind auch verdammt intensiv, weil da musst du immer wieder dieses Entladen, dann wieder laden, dann wieder
Das hat Toni
pupieren,
auch
wieder
gesagt.
tan wegbekommen, dann wieder tan. Das ist dann halt schon, dann lebst du halt auch 4 Wochen wirklich nicht, sondern bist einfach nur Bodybuilder. So, und du kannst diesen 4 Wochen eigentlich wirklich nichts machen.
Ich weiß nicht, ich würde es lieber machen halt.
Ja, aber ich
Ich
denke,
hätte
das ist dann
das
halt
lieber.
wieder personenabhängig.
Ja. Ja, weil ich finde die Peak Week immer, also die Peak Week fand ich immer am nicesten, weil du weißt einfach so, jetzt ist es langsam soweit, kannst endlich auf die Bühne stehen, das, was du die ganze Zeit eigentlich freust und vorbereitet hast. Ja.
Du, aber du bist da auch kein Fan von Laden, das hat mich so gebrochen, 22.
Ja, es ist scheiße, Laden.
Was, es ist scheiße.
Ja, es ist scheiße,
Du bist
Bro.
der
Es ist
einzige
so.
Mensch, den ich je gehört habe, dass es scheiße ist.
Kann ich nicht behaupten.
Doch Daniel sagt auch, ich finde es scheiße, stimmt.
Ich habe jetzt auch von Coaching-Kunden, also ohne dass ich gesagt habe, ich finde Laden scheiße, haben mir gesagt, sie finden Laden nicht besser als Diäten, weil es kommt nicht darauf an. Das Einzige, was ist, das ist eine Energie, aber that's it. Das ist das einzige Gute daran. Alles andere ist was schon. Und für viele war es eher deprimierend halt, auch für First Time war es deprimierend oft, weil sie halt gemerkt haben, ich kann 900 Gramm laden und ich habe immer noch Bock. Also ich finde Laden ist so, ich weiß nicht, Mann, ich habe es nicht gerne gemacht.
Ich finde es halt geil, überhaupt zu laden. Also ich finde es halt dann geil, dass du halt dann 600 Gramm Carbs essen kannst.
Aber für was?
Einfach, weil du wieder 600, weil du geile Meals essen
Ja, aber was ist
kannst,
daran
jeden
geil?
Tag.
Also geile Mies, du kriegst irgendwie Reiswaffen, Bro.
Ja,
Das
aber in
ist
der
nicht mal
Prep
ein
findest
Meal,
du das,
wirklich.
ja, in der Prep finde ich das, habe ich das so gefeiert. Ich habe es so geil gefunden zu laden. Auch dieses Vollwerden, Prallwerden. Wir mehr Energie haben. Ich find Laden das fast das Geilste. Also, ich find das Geilste in der Peak Week.
Ich finde es geil, auf der Bühne zu stehen.
Ja, eben.
Das Aufpumpen hinter der Bühne, dann auf die Bühne zu gehen, das finde ich das Geiste.
Ja, das finde ich schon auch geil, natürlich.
Ja, das Laden, ich weiß nicht, das ist halt. Es kommt auch darauf an, wie du jetzt mental dann auch halt dabei bist. Sag mal, das Laden. Nein, ich finde das Laden schon noch recht übel, Alter. Weil also, du isst halt alles eher leicht Verdauliches, nicht, dass dich groß sättigt.
Dann framest du es einfach falsch. Du musst halt das Laden einfach nicht sehen als ich sättige mich jetzt, sondern ich esse einfach mehr Carbs, sehe scheiße geil aus und habe mehr Energie. Ich finde, das heißt halt schon.
Ja, mehr Energie für was? Du kannst ja nicht mal groß Schritte, also wenn du jetzt irgendwie, du machst ja keine 50.000 Schritte und irgendwie 3 Stunden
Nein, aber es
Workout
ist doch einfach
Sessions,
geiler,
so.
sich besser zu fühlen. Also ich würde immer Laden vorziehen als Diäten. Du musst dort Schritte machen, du isst weniger und dann hast Hunger und hast weniger Energie. Und das
Okay,
Einzige,
aber ich muss.
was noch bleibt beim Laden, ist, du hast immer noch Hunger. Der Rest fällt
Ich
weg.
glaube, ich weiß, dass es ist beim Laden, dass mich auch im Laden stört. Das ist halt. Du hast zu wenig Ablenkung.
Ja. Du machst nichts anderes außer
Der Essen. letzte Tag vom Laden, den finde ich easy, weil du bist eh die ganze Zeit beschäftigt mit, also mit, also sagen wir so, wenn du am Samstag Show hast, ab Donnerstagabend wird es easy, weil da musst du rasieren und anmalen und so, und das feiere ich. Und dann hast du was zu tun, du bist abgelenkt, du hast nicht einfach. In den ersten Ladetag bist du so, du machst nicht groß Schritte, trainierst vielleicht nicht. Groß posen, allzu krass posen solltest du auch nicht. So, dann bist du einfach von Meal zu Meal und keins der Meals ist irgendwie besonders sättigend. Sättigend ist eh nichts mehr, aber so, keine Ahnung, befriedigend halt auch nicht. Ah, ich weiß nicht.
Also ich glaube, ich würde Laden auch geil finden. Einfach so, es ist so, du weißt, es ist so die Vorfreude zum Show, du wirst immer voller, der Look wird geiler, du wirst immer praller. Ich glaube, ich würde es auch fühlen. Ich habe es nie
Ich fand es
gemacht,
einfach
aber.
quälend, so. Ich fand es quälender als sonst. So quasi, irgendwann beginnt sowieso immer die Zeit zum nächsten Meal anzuschauen. Und nur schon, auch wenn du es versuchst, nicht zu machen, du weißt genau so, ah, es ist erst 12, ich habe es auch gegessen, das nächste Meal ist erst um 4. Und das ist beim Laden noch viel schlimmer, finde ich. Beim Laden hast du alle irgendwie 2,5 Stunden oder sowas, oder 3. Ich weiß nicht, wie es bei mir war, glaube alle 2,5, 3 Stunden ein Meal. Und ich bin die ganze Zeit immer auf die Uhr schauen und die Zeit kommt mir wie so bei einer Mikrowelle. Die 3 Minuten fühlen sich an wie 15 Minuten. So, das war so der Effekt. So, es war viel weniger, also der Abstand war viel kleiner zwischen den Meals im Vergleich zu der Diät. Also sicher 1 Stunde, 2 weniger. Und trotzdem ist so, ich fand, die Zeit hat sich so lang angefühlt zwischen den Meals. Ah, ich weiß nicht, Mann. Keine Ahnung. Ich weiß schon, was ihr meint. Es hat auch nice Dinge dran, aber ich finde es. Ich glaube, bei mir ist halt das Problem, dass die Erwartungshaltung das Problem ist. Du denkst halt, du kannst viel essen, jetzt ist es chillig und dann merkst du, es ist eigentlich nur ein bisschen chilliger, weil du mehr Energie hast. Und weil du
Das
dich
ist
praller
das, was Ramon
fühlst.
meint mit dem Framing.
Ja, es ist halt, du
Ich habe
denkst
halt
halt,
nie
die Diät
erwartet,
ist zu
dass es.
Ende, aber es ist nicht zu Ende. Es
Ich
ist
habe nie
Teil der
erwartet, dass
Diät.
es chillig ist, sondern ich habe mich einfach gefreut, dass ich laden kann.
Ja, wir werden es einfach als Teil der Diät sehen. Dann geht's.
Ja.
Ja.
Gut. Dann wollen wir hier doch noch 2 Fragen uns
Ich
anschauen.
habe noch eine Prep-related Frage. Und zwar hat das mir mal jemand geschrieben. Wir sind uns nicht ganz sicher, ob wir das schon mal besprochen haben, aber ich denke, jetzt im Kontext dieser Diskussion hier passt das eh ganz gut. Und zwar hat die Person geschrieben, in der Wettkampfdiät verliert man ja als Nelly zumindest immer einen gewissen Anteil an Muskulatur, den man danach ja schnell wieder bekommt. Wäre es eine sinnvolle Idee, vor einem Wettkampf ein paar Wochen wieder in einem Überschuss zu sein, mit dem man nahezu kein Fett zulegt und damit die verlorene Masse mit auf die Bühne bringen kann? Oder ist der Körper da einfach in einem Zustand, wo er nur Fett und keine Muskulatur zulegen kann?
Ich glaube schon, dass das ziemlich problematisch ist. Also ich sehe den Punkt, dass du halt vor der Show genügend früh ready bist und dann vielleicht auf Maintenance fährst und deine Fullness wieder zurückbekommst, halt die Glykogenspeicher wirklich füllst. Aber dass du wieder in den Überschuss gehst, ich habe das Gefühl, du bist einfach so sensibel in dieser Zeit, Fett einzulagern. Und auf der Bühne geht es wirklich darum, um die letzten Kilo. Es geht nicht darum, so 2, 3 Kilo vor kein
Voll.
Fett mehr zu sein, sondern es geht um die letzten paar Gramm. Und wenn du dann halt in den letzten 3 Wochen wieder 1 Kilo Fett zulegst, dann
Game over.
ist der Hebel, den du hast, dass du vielleicht ein paar 100 Gramm Muskeln wieder aufgebaut hast, theoretisch gesehen, gegen den Hebel, den du hast, dass du 1 Kilo Fett mehr hast, ist das in keinem Verhältnis.
Ja, und abgesehen davon, ich glaube eh nicht, dass du so viel Muskelmasse verlierst. So viel Muskelmasse
Ja.
verlierst du schon nicht.
Ja, das glaube ich auch nicht, wenn du es richtig machst. Erstens das und zweitens glaube ich auch, dass in diesem Stadium der Körper will nicht Muskeln zulegen, wenn du Stage Lean bist, sondern der Körper will Fett zulegen und da wird er, das wird er auch machen. Also da wirst du nicht, da wirst du keine Muskeln aufbauen. Ich denke, das ist vielleicht noch
Abgesehen.
interessant. Wir hatten jetzt gerade einen Athleten, der gestartet ist dieses Wochenende. Und der hat eigentlich genau die gleichen Gedanken so gehabt, weil der ist eigentlich auch perfekt lean, also der muss nicht mehr groß runter. Ist jetzt auch eine lange Zeit bis zur nächsten Show. gesagt, haben wir nicht geplant, aber ist so. Und da hat er auch gesagt, er möchte jetzt in den Überschuss gehen und seine Mankos ausbessern, sage ich jetzt mal. Aber das können wir halt vergessen. Also das werden wir auch nicht machen, sondern da
Ja,
fahren wir jetzt
komplett
einfach
unrealistisch,
Maintenance,
ja.
fahren wir Maintenance, reversen in die nächste Show rein, dass wir halt das Defizit einfach verkleinern, dass wir nicht mehr so schnell Gewicht droppen, die letzten Conditioning Points jetzt noch rausholen und dann wird das Package deutlich, deutlich besser sein. Aber du wirst nicht besser werden, indem du Muskeln aufbaust, sondern besser, indem du halt das Conditioning noch ein bisschen anpasst. Weil
Und
ich
sehen wir
denke, gerade
mal,
als Natty, sorry, letzter
ja.
Punkt, gerade als Natty, du wirst im Verlauf der Prep kaum Muskeln aufbauen, zumindest wenn du einen gewissen Fortschrittslevel erreicht hast, was du wahrscheinlich hast, wenn du eine Bühnensaison anplanst. Und dementsprechend wird das wahrscheinlich das sein, womit du arbeiten musst für deine Season. Klar kann es sein, vielleicht wirst du in den ersten Wochen noch ein bisschen was machen können, aber 10 Weeks out wirst du keine Muskeln mehr aufbauen.
Weiß nicht, Bro. Bin nicht ganz
Nein, ich glaube nicht, Bro.
einverstanden. Habe ich schon ein paar Mal gesehen.
Aber dann wirst du irgendwelche Verbesserungen gemacht haben, die markant besser sind für den Prozess. Du wirst einen effizienteren Trainingsplan ins System gebracht haben. Du wirst vielleicht Execution angepasst haben, whatever. Aber irgendwas wirst du ja verändern müssen, weil sonst
Ja.
glaube ich nicht. Also.
Also eben, wir reden da nicht von, du hast in Kilogramm Muskeln aufgebaut. Wir reden davon, dass du bei den Waden mehr Umfang hast, einen Zentimeter mehr, obwohl du 4 Kilo, 5 Kilo weniger Fett hast, vielleicht zur letzten Messung, inklusive weniger Falte an der Wade. Dann hast du Muskeln aufgebaut an der Wade.
Safe, safe,
Aber
safe.
halt in einem, aber auch, okay, sagen wir, du kannst super Muskulatur aufbauen. Wie viel baust du im besten Fall auf? Sagen wir noch 5 Jahren Training, vielleicht 4 Kilo pro Jahr. Angenommen. Rechne das mal runter auf einen Monat. Also 4 durch 12. Warte schnell. 4 durch
Müssten circa
12. Das sind
320 oder so sein.
0,33 pro Monat. Das sind 300 Gramm pro Monat. Im besten Fall. Ja. Wie viele Wochen out bist du ready? Okay, sagen wir 4. Dann kannst du im allerbesten Fall 300 Gramm aufbauen. Also, ich glaube nicht, dass sich das überhaupt lohnt. Also, abgesehen davon, dass ich nicht denke, dass du dort unten überhaupt 300 Gramm aufbauen kannst. Aber selbst wenn du das könntest, alleine das Risiko, dass du nach dein Conditioning halt versaust, weil du halt nur schon 400 Gramm mehr Fett hast, du wirst schlechter aussehen. Das lohnt sich niemals. Und abgesehen davon, also ich war 2017 zu früh ready. Und die Form einfach zu halten über zu lange Zeit ist auch ziemlich mental nicht so einfach. Weil vorhin hast du gelitten und die Form wurde besser. Danach leidest du immer noch fast genau gleich und die Form bleibt. Und das ist schwieriger, finde ich, damit umzugehen, dass die Form nicht wirklich besser wird, plus minus bleibt. Aber du, das Leiden eigentlich praktisch auf gleichem Level ist. So, ich weiß nicht. Ich fand das noch ziemlich, weil oftmals ist auch das ist das Problem. Wenn du halt wirklich merkst, hey, die Form geht voran, dann hast du auch viel mehr mentale Reserven, um zu sagen, hey, das Leiden, das lohnt sich, weil ich sehe jeden, alle 3 Tage sehe ich Verbesserung. Du bist viel motivierter halt. Und wenn du dann halt kaum Verbesserungen in der Form siehst, aber immer noch die ganze Zeit Hunger hast, immer noch die ganze Zeit schnell frierst, zwischen den Meals keine Energie mehr hast, immer noch einen begrenzten Pump hast, es ist nicht so easy. Also abgesehen davon, wenn es funktioniert, es sind dann alles solche Dinge, das musst du einfach mal gemacht haben, dann wirst du sehen, dass es eben nicht funktioniert. Auch ohne das probiert zu haben, wirklich, du wirst sehen, es ist nicht so realistisch. In der Theorie hört es schön an, aber nein. Würde ich nie probieren.
Gut. Ja, was meint ihr? Wollen wir noch ein paar Fragen machen oder wollen wir das hier bei einer Prep Talk
Komm, mach noch
Episode
eins,
lassen?
zwei Fragen.
Okay. Gut. Hier eine Frage. Cues für RDLs. Den einzigen Satz, den ich bei den RDLs wirklich spüre, ist mein Warm-up. Meine Hams sind nach der Übung zwar fatigued, aber ich spüre sie in dem Moment der Ausführung einfach nicht. Tipps. Ich denke, die Frage müssen wir ein bisschen auseinandernehmen. In die Frage 1, muss man während dem RDL seine Hamstrings stark spüren? Und Frage 2, was sind gute Cues für den RDL?
Ja, das ist gute Ausbildung, ja. Ja,
Starten wir
also.
mit der ersten Frage.
Was, erste Frage, ich habe auch noch eine Vorfrage. Was spüren? Was kann man überhaupt spüren? Die Kontraktion kannst du spüren, das Verkrampfen der Muskulatur, theoretisch einfach so. Nicht jetzt beim RDL unbedingt, aber das Verkrampfen kannst du spüren, einen Dehnungsschmerz kannst du spüren, ein Brennen kannst du spüren. Das wären Dinge, die du spüren kannst.
Ich denke, bei einem RDL wird es sehr schwierig, dieses Kontraktionsgefühl zu
Hast du
spüren.
nicht, ja?
Und das Brennen
Auch nicht, würde ich sagen,
ist
wirklich.
auch sehr schwer zu spüren. Außer du
Nur
machst
begrenzt,
vielleicht
wenn dann.
High Reps oder so.
Ja, höchstens, ja. Das Einzige, was du spürst, ist der Dehnungsschmerz. Und selbst der ist auch meiner Erfahrung nach beim Warm-up mehr als im eigentlichen Satz, einfach weil du noch nicht warm bist und dann halt diesen Dehnungsschmerz stärker spürst.
Gut, heißt an die Person, mach dir erstmal nicht so viele Gedanken, wenn du dein RDL-Topset vielleicht nicht so gut spürst, gerade wenn du anschließend Fatigue hast, gerade wenn du am nächsten Tag Muskelkater davon hast.
Ja,
Ja, würde
voll.
ich mir da nicht so viele Gedanken machen. Aber vielleicht jetzt trotzdem noch, was sind so die Cues, die ihr gerne nutzt, um den RDL oder um den RDL auszuführen?
Will Wähler mal starten?
Kann sonst beginnen, ja. Grundsätzlich wichtigster oder ein Punkt, den ich gerne auch habe, ist, dass die Leute eigentlich gedanklich versuchen, eine Tür zu schließen. Mit dem Gesäß, indem sie quasi nach
Sehr gut.
hinten gehen, also halt eigentlich nicht, dass das Runterkommen am Oberkörper sich durch das nach vorne lehnen vorstellen, sondern wirklich eigentlich einfach mit dem Gesäß nach hinten zu fahren und den Oberkörper das zu machen zu lassen, was er dann machen muss, damit du weiter nach hinten kommst. Irgendwann wirst du nach unten kippen und dann kommst du so in diese Position. Das ist so Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, was ich sehr wichtig finde, ist die Druckverteilung auf dem Fuß. Habt ihr sicher auch schon bei Leuten gesehen, vielleicht auch Athleten, die teilweise den Fuß eigentlich flach auf dem Boden haben, dann kommen sie nach unten und dann hebt der Vorderfuß so ab. Das ist etwas, wo ich sehr, sehr keen drauf bin, weil ich das Gefühl habe, dass wenn du diese Druckverteilung richtig managst, du auch langfristig deutlich, deutlich mehr Output produzieren kannst. Und dann noch ein letzter Cue, den ich auch sehr wichtig finde, ist, wenn du nach oben kommst. Ich habe ein Reel gemacht, wenn du aus dieser Position nach oben kommst, gibt es viele Leute, die dann hier wirklich so overextenden, also so in diesen Lockout gehen, glaube ich, sagt man beim Deadlift, wo sie wirklich so mit dem Oberkörper nach hinten lehnen, aber dort verlierst du halt jegliche Stabilität. Dann wirst du wieder alles neu aufbauen müssen, Bracing, Shoulder Placement etc. etc. Und darum, das finde ich auch einen wichtigen Punkt, dass du dort wirklich eigentlich nur bis zu vertikal gehst und nicht in diese Overextension rein. Das wären so meine, sagen wir mal, drei Main Points beim Guardian.
Also ich denke vielleicht, um da, bevor Janis sich weiter, hat da noch ein Cue, den er ja in den letzten Zeiten neu zu seiner Toolbox hinzugefügt hat. Einfach noch ein Punkt, zum Beispiel, wenn ihr wirklich so richtig, richtig Mühe habt, in diese Position zu kommen. Ich hatte mal einen Athleten, der ist wirklich nicht runtergekommen. Es hat dann immer so ausgesehen, als er hat seine Hüfte nicht nach hinten schieben können und der Oberkörper hat sich ja nach vorne eingerundet. Und viele Personen wollen ja wenig Knieflexion haben. Heißt, sie wollen wirklich wenig das Knie beugen. Wenn du aber dir vorstellst, die Knie nach hinten zu schieben, wirst du gar nichts mehr hinkriegen. Also, wenn du dir wirklich so vorstellst, das Knie nach hinten zu schieben, wirst du deine Hüfte nicht mehr bewegen können. Das ist so etwa ein Fehler, der mir schon ein paar Mal aufgefallen ist, dass du wirklich in den Knien locker bleibst. Also, wenn du stehst und dir vorstellst, die Knie nach hinten zu schieben, spannst du ja automatisch deine Hamstrings extrem stark an und die Hüfte blockiert dann einfach so, du kommst nicht runter.
Um ehrlich zu sein, ich habe das noch nie gedacht oder gehört, die Knie nach hinten schieben, aber ja, anscheinend gibt es das.
Also, das ist einfach so, das ist wie etwas, was die Person zum Beispiel dann falsch gemacht hat. Sie wollte die Hüfte nach hinten schieben, hat dann automatisch auch irgendwie Druck oder die Knie auch versucht nach hinten zu schieben, um irgendwie gerade zu bleiben, und dann blockiert alles. Das war jetzt einfach so eine Case Study, das war zum Beispiel die Lösung, um hier ein ADL gut hinzukriegen.
Also meine Cues und Tipps. Also der größte Fehler, den ich sehe, ist aber trotzdem, dass die Leute zu stark Kniebeugen haben. Mit Abstand, der größte Fehler. Also das sind die Leute, die dann sagen, ich spüre den unteren Rücken, ich spüre den Glut, ich spüre nichts im Ham, ich kann 5 Sätze machen, ich habe keinen Muskelkater, ich habe keinen Dehnungsschmerz, ich habe kein Spannungsgefühl, meine Hams machen nichts. Und dann sehe ich die Ausführung und dann denkst du, ja, jetzt gehst du noch 10 cm runter aus dem regulären, normalen, klassischen, konventionellen Deadlift. So, wenn du die Knie komplett beugst und das Ganze halt auch squattest, dann ist es halt kein RDL. Und das schon mal drauf schauen, dass du nicht die Knie zu stark beugst. Wobei das eh nicht so ein großes Problem ist, wenn du das irgendwie nach hinten schieben richtig machst. Weil, wenn du einfach versuchst, wie Bela gesagt hat, also stell dir vor, du hast die Hände voll und hinter dir ist eine Türe offen. Du möchtest die Türe zustoßen. Dann gehst du mit dem Hintern nach hinten, um die Türe zuzustoßen. Und ich habe noch einen neuen Cue in einem Video gesehen, quasi die Hüfte nach hinten oben zu schieben. Nicht einfach nach hinten oben zu schieben. Wieso? Weil das zwingt dich so ge eine gewisse Lordose beizubehalten. Weil das Problem ist halt, wenn du die Hüfte, wie der Hamstring halt quasi den Ursprung hat, von der Ursprungssehne, wenn du halt so eine, wie soll man es beschreiben? Kennt ihr diese Katzenbuckelübung, wo man so macht und das Gegenteil macht? Wenn du halt in diesem Katzenbuckel bist, in dieser Position ungefähr von der Hüfte bleibst, dann hast du halt auch keine Möglichkeit, groß Spannung auf die Hams zu geben. Also wenn du musst Minimum eine relativ neutrale Hüftposition beibehalten. Wenn du das Becken zu krass nach hinten abkippst, dann kannst du es vergessen, da wird auch dein Rücken runden. Das heißt, mit dem Becken, quasi das Becken eher nach hinten oben kippen. Das passiert dann automatisch ein bisschen, weil das ist auch so ein Punkt. Wenn du mit der Stange alleine oder ohne Gewicht keinen Dehnungsschmerz provozieren kannst, dann wirst du es auch garantiert nicht richtig machen können bei Arbeitsgewicht. Also, das ist auch so eine Beobachtung, wenn die Leute Probleme haben, die Hamstring überhaupt dort zu involvieren, die Bewegungen offensichtlich nicht richtig ausführen. Wenn du sie fragst, ja, kannst du den Dehnschmerz einfach so provozieren? Die wenigsten können es. Und wenn sie es können, dann höchstens bei den Warm-ups. Und der Grund ist auch zum Teil das Ego, dass sie einfach versuchen, dann Gewicht zu bewegen und dann halt auf die Hamstrings komplett scheißen. So nicht, dass du so wenig Gewicht nehmen und mit 20er pro Seite machen, aber halt, ja, wenn du halt nur 100 RDLs machen kannst, dann mach halt nur 100 statt ein konventioneller Deadlift mit 200. Weil sie, das sind da die Hams. Wichtiger Punkt auch noch bei Bela, natürlich ein bisschen anders sehen. Ich setze keinen großen Fokus auf die Gewichtsverlagerung im Fuß, beziehungsweise nur indirekt, weil ich sehe es auch so wie du, dass wenn du halt, dass es noch auf die Ferse zu sehr, dass die Zehen nach oben kippen, dann ist irgendwas oben falsch. Dann stimmt die Balance nicht, weil sonst würdest du nicht nach hinten kippen. Das heißt, wenn du schaust, weil du musst halt, ein RDL ist halt eine Übung, das ist die Schwerkraft. Und wenn du halt diesen Schwerpunkt nicht genau gut balancierst, kippst du nach hinten oder nach vorne. Und das darf auf keinen Fall passieren. Also du musst auch wirklich halt schauen, dass das Ganze dann overall stimmt. Und ich muss halt mehr indirekt, ich sage nicht irgendwie, bleib mit den Füßen auf dem Boden, sondern ich versuche, wie mit den Hüften etc. das Ganze ein bisschen besser halt zu machen. Und noch ein zweiter Fehler, den ich sehr, sehr, sehr oft sehe, ist, die Leute gehen so weit runter. Die wollen alle bis fast zum Boden gehen oder bis fast zu den Knöcheln oder sowas. Und ich kenne halt, dass die wenigsten Leute haben so eine Beweglichkeit. In der Regel die meisten Leute so unter der Kniescheibe oder vielleicht noch ein bisschen weiter unten. Männer. Frauen gibt es schon. Ich habe eine Frau im Coaching, die kann Deficit RDLs, aber legit. Nicht mit irgendwie, ich weiß nicht, wie das geht. Hilft anatomisch, ich kann es mir nicht mehr vorstellen. Aber die meisten Leute gehen einfach zu weit runter, strecken ihre Knie nicht, also beugen ihre Knie zu sehr, kippen nach vorne runter, statt Hüfte nach hinten oben schieben. Das sind so die Hauptpunkte, ja.
Ja, also ich habe hier noch zwei Anmerkungen einfach zu dem, was du jetzt gesagt hast. Ich glaube halt, dass du durch Fußdruck, wenn du den richtig setzt, Veränderungen genau im Oberkörper und der Hüfte hinkriegen kannst. Also wenn du Probleme hast, im Oberkörper dich richtig zu positionieren, dass der Fußdruck helfen kann, diese Veränderungen im Oberkörper hinzukriegen. Und das Zweite noch, wenn du Probleme hast, die Hüfte nach hinten zu schieben, kann es zum Beispiel sinnvoll sein, eine Adduktorenübung davor zu schieben, weil du da dadurch das Becken öffnest und es dadurch dir leichter fallen kann, genau aus dieser Position rauszukommen, die du beschrieben hast. Ist das einfach was ich Erfahrung damit gemacht habe, dass es helfen kann, das Becken zu öffnen und die Hüfte nach hinten zu schieben.
Als
Du meinst das
Alternativ zu
Becken zu öffnen?
Adduktoren-Movements wären zum Beispiel auch Split Squats. Ich weiß, dass Toni das macht. Toni macht Contralateral Split Squats vor dem RDL und ich glaube auch einen unilateralen RDL mit einer Dumbbell, einfach um sich hier wirklich auf die Hüfte zu konzentrieren und das bringt ihm extrem, extrem viel.
Also, das, was ich gemeint habe, wenn du die Adduktoren dehnst, kann es dir dann einfacher fallen, dein Becken leicht nach oben zu kippen, was du brauchst, um in diese Position reinzukommen.
Ich habe auch einen Fehler, was damit noch verbunden ist, wenn du zu breit und zu außen rotiert stehst.
Ja.
Also wenn du die Hamstrings und die Glutes mehr fokussieren möchtest, dann solltest du relativ parallel und relativ eng stehen. Wenn du mit Adduktoren willst, dann ein bisschen breiter nach außen, okay, fair enough, aber das sieht ja in der Regel Hamstrings. Also das machen auch viele, die sind einfach extrem breit stehen und so nach außen rotiert und dann ist es auch wieder ein bisschen schwieriger. Aber ja, ich finde halt, RDLs ist so eine Übung, wenn es irgendwann mal Klick macht und die Bewegung wie gecheckt hast, wie, keine Ahnung, es macht irgendwie wie Klick und dann ist es plötzlich so eine normale, natürliche Bewegung, die du einfach checkst, du musst nicht mehr nachdenken. Aber bis es passiert, habe ich oft das Gefühl, dass viele haben extrem lange Mühe und dann plötzlich klappt es und dann problemlos hat da. Nicht so eine Übung, es gibt auch Übungen, die haben so eine lineare Verbesserung. Sieht jedes Mal ein bisschen besser. Sieht von Anfang an schon okay aus, dann sieht's besser und noch nicht voll gut. Noch besser, noch besser, noch besser. Und RDL ist meistens scheiße, scheiße, scheiße. Bisschen weniger scheiße, aber immer noch scheiße. Und da plötzlich top. So oftmals. Ja. Aber noch als Abschluss vielleicht, was würdet ihr sagen, was ist so die, abgesehen von Filmen und so, ich meine, Film muss auch noch wissen, worauf achten und alles. Aber ich sage einfach, ich nehme als Kontrolle auch immer, wenn die Leute sagen, dass sie am nächsten Tag gar keinen Hamstring-Muskelkater haben, dann machen sie die Übung falsch.
Ja, also ich nehme das jetzt oft nicht als Proxy so direkt. Bela, hast du Muskelkater, wenn du RDLs gemacht hast? Weil ich hab gerade an deinem Schmunzeln gedacht, dass das vielleicht der Fall sein könnte.
Also
Nein, also nicht wirklich.
ich kenne nur Leute, die können maximal zwei Sätze machen. Und sie haben Muskelkater und alles darüber. Also mehr als zwei Sätze führt zu Bewegungseinschränkung für eine Woche oder sowas. Und Leute, die können vier, fünf Sätze machen, so viel eigentlich, wie sie wollen. Und die machen einfach halt einen Conventional Deadlift.
Also ich mache zwei Sätze RDL und drei Sätze sitzenden Beinbeuger mit einer 2 Sekunden Pause in der Dehnung in der gleichen Session und ich habe kaum bis keinen Hamstring-Muskelkater am nächsten Tag.
Hast du generell wenig Muskelkater?
Ja, nie.
Ja gut, dann
Fast.
ist es wahrscheinlich auch mit dem, weil ich kenne auch Leute, die sagen, ich hatte in meinem Leben noch fast gar nie Muskelkater überhaupt. Also wirklich Leute, die ich weiß, Leute, die 30 Jahre trainieren und offensichtlich auch sehr gut Muskeln aufgebaut haben, die einfach sagen, ich habe das noch nie gekannt. Es gibt einfach solche Leute. Aber wenn du jemanden hast, der sonst immer Muskelkater kriegen kann und 4 Sätze RDLs macht ohne Muskelkater am nächsten Tag, das ist einfach ein gutes Zeichen dafür. Oder wenn sie sagen, ja, ich habe Muskelkater im Rücken. Was spürst du in den Hams? Nix.
Ich habe Muskelkater in der Chest, aber
Vom
in den Hems
RDL.
nicht. Nein. Von der Chest. Aber
Du lachst
also,
jetzt, ich
ich
hatte schon
glaube,
Muskelkater in der Brust von Deadlifts. Aber
ich
ja, das
würde
ist sehr
das
schwer dann,
jetzt
ne?
bei mir selber einfach nicht so hoch wählen. Also, das ist einfach, glaube ich, nicht ein guter Indikator für mich. Kann gut sein, dass es für andere Leute ein guter Indikator ist, safe. Aber bei
Ja.
mir, also wie gesagt, würde ich jetzt
Ja,
nicht.
okay, da muss man es halt noch mit dem. Ja, sag.
Ich sehe Belas RDL ja und da wird sehr viel auf den Hamstrings sein, so wie es aussieht.
Ja. Ja, aber wenn du halt jemand bist, der generell fast keinen Muskelkater kriegt, dann ist es wahrscheinlich eher auch noch eine andere Story. Aber es gibt Leute, die sagen, nee, ich habe Muskelkater bei allen Muskelgruppen, aber dort einfach nichts.
Safe.
Dann, ja, das kann einfach nicht sein, weil es so, ich kenne keine Übung, die so schnell Muskelkater verursacht fast. Es gibt
Ja, ich
wenige
habe jetzt
Übungen.
zum Beispiel am Wochenende das erste Mal wieder, ich habe eigentlich einen Stiff Leg, aber ich brauche für das so eine komische Vorrichtung. Also ich kann es nicht vom Boden heben, weil ich so kurze Scheißarme habe.
Fast
Und
niemand kann das, habe ich das Gefühl, Bro.
viele machen es, aber ich mache es nicht.
Ja. Ja, das ist einfach halt ein Deadlift dann, Bro. Das ist halt ein Deadlift.
Ja, und ich habe dann RDLs
Aber.
gemacht, und ich habe wirklich richtig, also ich habe jetzt noch richtig starke Muskelkater am Mittwoch in den Hamstrings, aber es war halt auch das erste Mal, dass ich es ausgeführt
Wie
habe.
viele Sets hast du gemacht? Ein oder zwei, oder?
2 und ein Satz
Ja.
Beinbeuger. Und
Ja,
ich habe
eben.
Bela gesehen und hat genau das gleiche gemacht und es hat bei ihm noch besser ausgesehen als bei mir. Also
Ja.
nehmen wir, ich denke, das wird nichts an der Technik.
Ja, okay, ja, gut, aber sagen wir so, dann können wir Bela aus die Ausnahme bestätigt die Regel sehen, weil ich kenne halt wirklich, ich kenne nur Leute, die haben nie Muskelkater und die haben einfach einen Deadlift. Und wenn du denen mal das beibringst, dann können sie noch max 2 Sätze machen. Und die anderen Leute, die haben halt von Anfang an Muskelkater und machen 2 Sätze maximal plus minus und das ist dann einfach schon too much was. Ich kenne nur die beiden.
Gut,
Gut.
ja, ich würde sagen, das war's so mit hier, mit dieser Episode. So eine wirkliche Struktur hatten wir heute nicht. Wir haben einfach mal so ein bisschen drauf losgeredet. Ich glaube, es war trotzdem eine interessante Episode. Wie immer, wenn ihr die Episode bis jetzt geschaut habt, würden wir uns freuen, wenn ihr das Ganze in die Story teilt, wenn ihr das Ganze bewertet. Wir sind knapp vor den 500 5-Sterne-Bewertungen auf Spotify.
Was? Crazy.
Vielleicht auch nicht so knapp, aber ich glaube es. Wir sind bei 422. Das ist gar
Ja,
nicht mal so
das ist
knapp.
knapp.
Das
Das ist
ist
schon
knapp.
knapp, Bro.
Das ist
Das ist
knapp
schon knapp,
genug.
Bro.
Das ist
Das ist sehr
knapp
knapp.
genug für euch, eine Bewertung
Ja,
da
das
zu
ist knapp.
lassen. Ja, vielen Dank für den Support. Vielen Dank, dass ihr uns da fast jede Woche zuhört. daran arbeiten wir noch. Und somit, ja.
Wir arbeiten auch an der Upload-Frequenz. Die Aufnahmefrequenz haben wir schon besser hinbekommen.
Gut, somit wünschen wir einen ganz schönen Tag, wann auch immer ihr das hört, und bis zum nächsten Mal.
Nächstes Mal.
Bye-bye.